Deutschlandfunk. Der Tag.
Deutsche Tennisfans feiern es hart. In Wimbledon stehen jetzt zwei deutsche Spielerinnen auf dem Rasen. Jule Niemeyer und Tatjana Maria spielen im Viertelfinale gegeneinander. Und ich glaube, man muss jetzt kein Hardcore-Fan sein, um die Leistung der beiden beeindruckend zu finden. Die eine ist Newcomerin, gerade mal 22, und die andere ist 12 Jahre älter und zweifach Mama. Nur 15 Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter hat sie sich zurückgekämpft an die Weltspitze. Krasse Leistung. Und sie selbst nutzt die Bühne eben auch, um für Muddis im Leistungssport zu werben. Denn so wahnsinnig viele gibt es da ja gar nicht. Gleich unser Thema. Und der Kanzler ist besorgt. Das konnten alle hören, die sich das ARD-Sommerinterview angeschaut haben.
Ich mache mir große Sorgen darüber, weil die Bürgerinnen und Bürger müssen ja zurechtkommen mit ihrem Leben. Und wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen können. Das ist sozialer Sprengstoff.
Und um den zu entschärfen, diesen sozialen Sprengstoff, hat der Kanzler jetzt ein neues Gesprächsformat gestartet. Zusammen mit den Gewerkschaften, mit der Wirtschaft, mit der Bundesbank und den Top-Wissenschaftlern des Landes sollen Lösungen gefunden werden, um die steigenden Preise, die Inflation, zu stoppen. Wie erwartet, gab es da jetzt zum Auftakt keine schnellen Ergebnisse, die sollen dann im Herbst folgen. Aber es liegen mögliche Maßnahmen auf dem Tisch, Forderungen, die wir schon mal zusammen aufdröseln können. Der Tag am 4. Juli 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Kind und Karriere. Das ist ja sowieso schon ziemlich sportlich, aber für Spitzensportlerinnen ist das nochmal eine besondere Herausforderung, also auch körperlich. Denn da geht es dann eben nicht nur darum, gleichzeitig Windeln zu wechseln und zu arbeiten, sondern auch darum, den Körper nach der Geburt wieder zur Höchstleistung zu pushen. Wer sich dazu coachen und beraten lassen will, kann das zum Beispiel an der Deutschen Sporthochschule hier in Köln, kann sich an die wenden, an den Arbeitskreis Sport und Schwangerschaft. Den leitet die Sportpsychologin Marion Sulpricio. Sie ist außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Psychologischen Institut an der SPOHO. Hallo erstmal.
Hallo.
Jetzt nicht erschrecken, ich zitiere erstmal die Bild zum Einstieg. Die hat nach dem Sieg von Tatjana Maria getitelt, sie sei so erfolgreich, weil sie Mutter ist. Ist da was dran oder ist sie so erfolgreich, obwohl sie Mutter ist?
Das ist eine tolle Frage, genau. Also ich hätte fast gesagt, finde ich gut, dass die Bild-Zeitung das so beschreibt. Sie ist deswegen erfolgreich, weil sie Mutter ist. Und genau da sind, glaube ich, auch schon diese Dinge angesprochen, die Frau Maria ja selber erwähnt hat. Man muss alles unter einen Hut bringen, man muss sehr stressresistent, sehr schnell entscheiden, man muss sich sicher sein bei dem, was man tut. Und ich glaube, das gehört alles sowohl in den Alltag einer Mutter als auch in den Alltag einer Leistungstennisspielerin.
Also Arbeit und Kinderbetreuung zu organisieren, ne, das ist eh schon eine Herausforderung, klar. Aber wie muss man sich denn da so einen Arbeitsalltag von Leistungssportlerinnen vorstellen, wo dann eben auch noch die Familie mit rein muss?
Ja, also das kann man auch nicht so verallgemeinern, aber es ist natürlich so, dass eben diese Aufgaben komplett, wenn jemand die selbst übernehmen möchte und kann, dann ist natürlich klar, da muss eben die Kinderversorgung sichergestellt sein, die müssen möglicherweise zum Kindergarten gebracht werden, zur Tagesmutter gebracht werden. So startet ja der Tag, also nachdem man dann hoffentlich gemeinsam gefrühstückt hat. Und dann geht es natürlich für die Athletinnen ins Training, während dann eben die normalen Frauen gehen dann ganz normal zur Arbeit. Also so muss man sich das vorstellen. Und dann ist es wichtig, dass das ganze soziale System funktioniert. Also dass man jemanden hat, wo dann natürlich die Kinder hingebracht werden können, sei es die Oma, sei es die Tagesmutter. Möglicherweise ist ja auch der Mann in der Funktion auch tätig, dass er da ein bisschen was mit übernehmen kann. Ich glaube, das muss man einfach sehr gut organisieren. Und dann stellt man sich das so vor, ja, gibt frühes Training, dann gibt es wieder die Mittagspause, dann gibt es nachmittags eine Trainingseinheit oder zwei. Kommt immer auch drauf an, wie viel Personal die AthletInnen dann selber beschäftigt haben. Ne? Also wer ist der Trainer, muss ich noch Athletiktraining machen, gehe ich noch alleine eine Runde laufen, wie ist mein Trainingsplan? Das hat damit ja ganz viel zu tun.
Und das ist bei Tatjana Maria ja sicherlich auch ein Sonderfall, weil ihr Mann ist ihr Trainer und sie reist ja tatsächlich auch mit Kind und Kegel um die ganze Welt und bringt dann jeden Morgen erstmal noch die 8-Jährige zur Tennisstunde, habe ich jetzt gelesen, startet dann ihren Tag. Was bedeutet das denn mental für Sportlerinnen, da auch immer irgendwie so zwischen den Rollen zu switchen?
Ja, das ist natürlich in gewisser Form eine Belastung, dieses Rollenswitchen. Das finde ich, kann man jetzt nicht einfach so wegdiskutieren. Aber es ist natürlich ja auch eine Belastung, die Athletinnen dann gerne auf sich nehmen. Ne? Dass man also sagt, ich kann eben beide Bereiche weiter voll bedienen. Ich muss jetzt nicht hier in dem einen Bereich komplett zurückstecken und mein Kind sozusagen nur noch mit fremden Personen in Kontakt bringen und sehe die dann abends erst wieder. Sondern ich finde das toll, dass das gerade so funktioniert. Und von der Psyche her würde ich als Psychologin sagen, so ist es gut. So wie man sich selber am besten fühlt, so ist es gut. Das kann natürlich jetzt sein, dass andere Personen außer Tatjana Maria vielleicht sagen, nee, das wird mir dann alles zu viel, das soll direkt morgens jemand anders übernehmen. Aber ich finde es irgendwie süß, dass sie es macht.
Ja, und sie sagt ja selber auch von sich eben, dass sie ja diesen Triumph, den sie da jetzt einfährt, dass sie den vielleicht sogar mehr wertschätzen kann, weil sie eben wichtigere Dinge im Leben hat als Tennis. Glauben Sie, das ist tatsächlich ein Faktor, der dann so antreibt und der dann irgendwie vielleicht auch alles nochmal in eine andere Perspektive setzt?
Also ich glaube, dass man auf jeden Fall mit diesen Gedanken, da gibt es andere Menschen, die sind mir unheimlich wichtig, die sind mir auch wichtiger als mein Erfolg, dass man dadurch sein eigenes Wertesystem natürlich auch relativiert, ne? Dass man dadurch auch wirklich eine Perspektive im Leben einnimmt, die jemand, der jetzt keine Kinder hat, so gar nicht nachvollziehen kann, sondern dass man einfach da jetzt als in dieser Doppelfunktion Mutter und erfolgreiche Leistungssportlerin zu sein, dass man beide Seiten wertschätzt. Mhm.
Da kann ich mir vorstellen, das ist eben auch so einerseits, andererseits, weil ich könnte mir vorstellen, einerseits, was sie vielleicht auch meint, ist, dass so der Druck, der ja auch auf den sportlichen Erfolgen liegt, auf ihr als Sportlerin, dass der vielleicht dadurch relativiert wird und gleichzeitig man sich natürlich zwischen beiden auch irgendwie zerreißt, ne?
Ja, aber in erster Linie kann ich mir gut vorstellen, also wenn man sagt, ich brauche so eine gewisse Anspannung, ich brauche ein bisschen Stress, um wirklich gut performen zu können, dann reguliert sie das ja sehr bewusst, dass sie sagt, ja, diesen Stress, den suche ich mir auch, aber auf der anderen Seite, wenn es dann tatsächlich nicht reicht zu so einem Sieg, dann ist es auch nicht schlimm. Das heißt, dadurch nehme ich mir Druck raus und dadurch bin ich dann wieder in einer entspannteren Lage. Und das ist ja oft so, dass die Tennisspieler, wenn sie sagen, der Druck ist zu groß, dann wird mein Arm fest, dann kann ich nicht mehr locker durchschwingen, dann spiele ich verkrampft. Das sind ja so typische Bemerkungen von Tennisspielerinnen. Und diese Verkrampfung geht ja dann in dem Moment weg, wenn ich sage, ja, so what? Ne? Wenn ich es jetzt nicht schaffe, ist auch nicht schlimm.
Mhm. Sie selbst, also Tatjana Maria, die stellt ja auch ihr Muttersein und ihre Vorbildfunktion da ziemlich gerade jetzt in den Fokus auf die Bühne, ne? Weil sie findet, das ist ein wichtiges Thema, teilweise vielleicht auch noch ein bisschen unterbelichtet. Was sie zum Beispiel auch kritisiert, ist, dass Spielerinnen nach der Schwangerschaft eben so behandelt werden wie verletzte Spielerinnen, wenn sie zurückkehren, ne? Also sich von dieser Verletzung wieder erholt haben. Sie kritisiert das. Was ist denn so problematisch daran, dass es da eben für Mütter keine spezielle Regel gibt, sondern dass sie so eingestuft werden?
Ja, ich glaube, in erster Linie beim Tennis ist es ja, glaube ich, so, dass man dann tatsächlich ja in der Weltrangliste abrutscht, wenn man in dieser Zeit einfach keine Turniere spielt oder keine Matches spielt. Grundsätzlich im Sport ist es natürlich eine Frage des Geldes, ne? Das heißt, wenn jemand in dieser Zeit ausfällt, sozusagen in seiner Hochleistungsphase ausfällt, dann springen die Sponsoren ab, dann ist man natürlich in der Hinsicht nicht gut bezahlt in dieser Zeit und erst dann wieder, wenn man zurückkehrt, und man kehrt ja meistens nicht auf ein Top-Level zurück, sondern man muss dann erst wieder sich ein bisschen reinarbeiten. Also das heißt, ich kenne eigentlich keine Athletin, die tatsächlich sofort nach der Schwangerschaft auf dem Top-Level wieder angefangen hat, sondern da braucht man natürlich wieder ein bisschen Training und diese Trainingszeit auszuhalten und dann zu sagen, ja, bis dahin dauert es halt noch, bis ich wieder da angelangt bin, wo ich vor der Schwangerschaft war. Das ist natürlich genau die große Frage. Schaffe ich das?
Ja, wobei ich das jetzt auch relativ finde, weil ich meine, die Tochter von Tatjana Maria ist 15 Monate, ne? Also ist jetzt auch noch nicht so lange her. Aber klar, im Spitzensport hat man da wahrscheinlich andere Zeitkategorien sonst. Aber wie ist das denn sportlich, also von der sportlichen Leistung her zu bewerten, dass sich da jemand, nachdem ein Kind ausgetragen hat oder jetzt in dem Fall sogar zwei, wieder so zurückkämpft? Also was bedeutet das für den Körper?
Ja, also die Geburt selbst oder die Schwangerschaft auch, ne, das sind natürlich ja auch im Grunde Faktoren, die einen Körper ja in gewisser Art und Weise strapazieren oder stressen. Und das, sage ich mal, ordnungsgemäß wieder in die Bahn zu bringen, sprich eine vernünftige Rückbildung zu machen, darauf zu achten, dass die Bauchmuskulatur wieder zusammenwächst, die weicht ja in der Schwangerschaft auseinander, dass man tatsächlich den Körper wieder in eine Form bringt, in der man überhaupt wieder solche Leistungen abrufen kann, das allein ist ja schon anstrengend. Also genau diesen Prozess dahin zu treiben. Deswegen für mich natürlich total Hut ab, dass sowas in so einer kurzen Zeit funktioniert. Aber jetzt auch nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Also es ist toll, aber es ist eigentlich auch, ja, man ist ja jetzt nicht plötzlich ein Sportanfänger, nur weil man jetzt ein Kind bekommen hat.
Nee. Aber ich habe jetzt auch in der Vorbereitung für das Gespräch gelesen, da hat sich auch einiges getan, so, ne? Auch in den Empfehlungen von Sportmedizinern oder eben von Expertinnen wie Ihnen. Also ich meine, die Tatjana Maria, die hat ja zum Beispiel auch Wimbledon schon mal schwanger gespielt und Serena Williams hat im zweiten Monat noch die Australian Open gewonnen. Das finde ich auch ziemlich krass. Also so aus dieser Empfehlung in der Schwangerschaft irgendwie sich zu schonen, kein Sport zu machen, das ist gar nicht mehr so, ne? Das hat sich überholt.
Genau, das hat sich glücklicherweise komplett überholt. Also, dass man jetzt untätig auf dem Sofa liegen muss und sich schonen muss und bloß nicht irgendwas heben darf oder sich nicht mehr belasten darf, das ist komplett out. Das hat aber auch die Wissenschaft glücklicherweise widerlegen können, dass eben der Sport eigentlich auch in der Schwangerschaft was ganz Wichtiges ist und die Mütter, die werdenden Mütter davon profitieren. Die Frage, und das ist wie bei allen Themen oder oft bei vielen Themen so nach der Dosis, ja, was ist jetzt gut und ab wann wird's schlecht? Und das ist genau, glaube ich, der Punkt, worüber man sich als Leistungssportlerin dann auch nochmal ganz individuell Gedanken machen muss, denn das ist nicht für jeden gleich.
Mhm. Befürchten Sie, dass da manche über den Punkt hinaus dann trainieren?
Ja, also wir haben in unserem Online-Coaching schon die Erfahrung, dass die Athletinnen, die wirklich Leistungssport betreiben, auch ganz, ganz ungerne von diesem, sage ich mal, Aufwand und von dieser Intensität runtergehen. Aber genau das ist die Empfehlung. Mach ruhig die Häufigkeit weiter, aber mach nicht so intensiv weiter. Geh in ein moderates Training. Und moderat heißt, es gibt Empfehlungen zu bestimmten Herzfrequenzzonen, die man einhalten kann. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich, muss man als erstes natürlich jetzt wieder eine Pulsuhr anziehen. Man muss mit so einem Messgerät dann halt spielen und muss sich dadurch auch wieder in einen Bereich bringen, wo man sagt, okay, das ist jetzt noch moderat und das Kind nimmt keinen Schaden.
Gibt es denn aufgrund dieser neuen Empfehlung, also ne, dass die Wissenschaft sozusagen da jetzt weiter ist, hat das auch zur Folge, dass es mehr Mütter im Spitzensport gibt als, ich sag mal, früher?
Ja, das kann sein. Ich kann es nicht so wirklich bewerten, aber zumindest sieht man sie ja jetzt öfter. Und das finde ich auch schön, dass diese Entwicklung ist. Ich meine, wir haben ja auch so Laura Ludwig oder Almut Schuld, das sind ja auch Personen, von denen wissen wir, dass sie Mütter sind und wir wissen, dass sie gut sind. Und das hat man vielleicht früher gar nicht so in dieser Kombination auch in der Presse erfahren.
Mhm, ne? Finden Sie denn, dass das eine positive Entwicklung ist? Weil, also das war jetzt auch so mein Empfinden in den letzten Tagen, dass man quasi ja keine Sportnachrichten lesen konnte, ohne dass bei Tatjana Maria eben daneben stand, dass sie zweifach Mutter ist. Ne? Und da geht dann erstmal so ganz kurz vielleicht der Feminismusradar an. Dann fragt man sich, bei einem Mann schreibst du nicht dazu, dass er Vater ist. Aber klar, ist natürlich jetzt auch nochmal was anderes, wenn man das Kind selber austrägt. Ne? Also wie nehmen Sie das wahr? Ist das noch unterrepräsentiert in den Medien oder überrepräsentiert? Wie ist da Ihr Empfinden?
Nee, ich finde das eigentlich gut, dass das da immer daneben steht. Ich finde, das ist auch keine wirkliche, kein Affront gegen den Feminismus, sondern es ist tatsächlich erstmal ein Respekt gegenüber dieser Leistung, wenn der Körper auch sie ist ja 34, also das heißt in gewissen Jahren ist und dann eben noch zwei Kinder und dann diese Leistung, das ist ja eigentlich eine tolle Kombination, dass das einfach so funktioniert und eben nicht selbstverständlich. Und ich finde, es ist natürlich eine tolle Entwicklung, dass sowas häufiger erwähnt wird. Natürlich könnte man jetzt auch hingehen und sagen, naja, dann muss man bei den Männern das auch sich ein bisschen genauer angucken. Vielleicht bringen die ja auch ihr Kind morgens noch zur Schule oder kochen abends das Essen. So, damit ist, glaube ich, das ist, glaube ich, gar nicht damit gemeint, sondern es ist eher damit gemeint, dass es einfach ein Hut ab ist vor dieser körperlichen Leistung. Mhm.
Ja, die meisten von den Männern mussten dann doch nicht zur Rückbildungsgymnastik, ne? Das ist dann der Unterschied.
Genau.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke auch für Ihre Zeit.
Gerne, gerne.
Wir erleben gerade ein echtes 70s-Revival. Konzertierte Aktion, Lohnpreisspirale. War damals in aller Munde, war aber auch ein bisschen vor meiner Zeit, musste ich mich also erstmal bei klugen Köpfen schlau machen, was es damit damals auf sich hatte und auch, was der Kanzler jetzt damit meint. Ach ja, politische Kommunikation, so wichtig. Wie dem auch sei, damals wie heute steigen die Verbraucherpreise enorm. Heizen, Sprit, Lebensmittel, merken wir alle. Es hat jetzt natürlich andere Gründe als damals, allen voran der Krieg mitten in Europa, soll aber jetzt wie damals bekämpft werden. Und die Löhne spielen dabei eine besondere Rolle. Birgit Becker aus unserer Wirtschaftsredaktion hier beim Deutschlandfunk. Birgit, fangen wir doch vielleicht mal mit der Lohnpreisspirale an, die jetzt also gestoppt werden soll. Was ist denn damit ganz genau gemeint? Was ist das?
Ja, oder Preis-Lohnspirale, die Gewerkschaften nennen das ja lieber so. Das ist im Normalfall so eine Henne-Ei-Frage. Diesmal aber nicht, denn in der Tat sind es ja die Preise, die jetzt am Anfang der Entwicklung stehen, die enormen Preissteigerungen von Energie vor allem, die jetzt die Inflation treiben. Also muss man jetzt sagen, Preis-Lohnspirale. Und die Spirale funktioniert dann so, etwas verkürzt. Es gibt wie jetzt hohe Inflationsraten. Als Reaktion schrauben die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen hoch. Bei den Unternehmen wirken sich die höheren Löhne dann in Form, klar, höherer Kosten aus. Die Unternehmen schlagen die höheren Kosten wieder auf die Preise auf, mit der Folge, dass die Preise steigen, was wieder zu höheren Löhnen führt. Daher eben das Bild von der Spirale der Preislohn- oder Lohnpreisspirale.
Gut, genau, egal wie rum man sieht, klingt trotzdem erstmal ein bisschen eindimensional, oder?
Ja, das ist es auch. Ist auch nach Einschätzung der meisten Ökonominnen einfach unterkomplex, dieses Modell. Viele Unternehmen, muss man sich vorstellen, stecken ja in einer globalen Wettbewerbssituation. Da lassen sich die Preise nicht so ohne weiteres erhöhen. Andererseits gibt es auch andere Instrumente, um Kosten zu kompensieren, durch Steigerung der Produktivität zum Beispiel. Also so simpel wie der Begriff Lohnpreisspirale das nahelegt, funktioniert das Ganze dann doch nicht. Aber muss man schon sagen, natürlich von Lohnsteigerungen geht immer ein Impuls auf die Preise aus. Also völlig von der Hand zu weisen ist das auch nicht. Andererseits, nur so als Gedankenmodell, das werfen die Gewerkschaften immer ein. Theoretisch kann man eine Lohnpreisspirale ja auch verhindern, indem man nicht an den Preisen dreht, sondern den Unternehmensgewinn, den Profit reduziert. Also theoretisch im Ganzen, aber muss man sagen, so simpel funktioniert diese Spirale nicht.
Und man muss sagen, auch darüber berichten wir in den letzten Monaten immer wieder, die Tarifforderungen, die sind dieses Jahr schon ganz schön üppig.
Zumindest sind sie höher als in den Corona-Jahren, wo die Verdienste ja wirklich nur ganz moderat gestiegen sind, um etwa 1,7%, während die Preise da schon um gut 3% gestiegen waren. Heißt, real waren die Löhne in den vergangenen 2 Jahren im vergangenen Jahr gesunken. So, das soll sich jetzt ändern. In der ersten Jahreshälfte lagen die Forderungen der Gewerkschaften zwischen 5 und 6%, bei Postbank etwa, in der Druckindustrie oder bei den Versicherungen. Und das bei Inflationsraten von zuletzt 7,6%, also Forderungen immer noch unter der Inflation. Im Herbst startet jetzt aber die Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie, 4 Millionen Beschäftigte. Und da sieht es im Moment nach einer Lohnforderung von 8% aus. Am kommenden Montag wird diese Forderung beschlossen, da wissen wir das ganz genau. Und im Herbst wird auch für die chemische Industrie wieder verhandelt, neben Metall, zweite große und wichtige Branche. Und damit auch gesagt, es geht jetzt darum, Kaufkraft zu sichern. Oder eben Kaufkraftverlust, so wie er ja entsteht, wenn die Preise steigen, man aber nicht mehr Geld hat, Kaufkraftverlust zumindest einzudämmen. Das heißt, mit den moderaten Lohnrunden hat es jetzt im Zeichen dieser hohen Inflationsraten erstmal ein Ende.
Ist ja immer die Frage, was es da schon so für Erfahrungswerte gibt. Gibt es denn historische Vorbilder, wo Tarifrunden die Inflation tatsächlich nennenswert beeinflusst hätten?
Ja, du hast es ja schon angesprochen, diesen 70er-Flashback. Die mittleren 70er werden da gerne herangezogen, diese Phase der Stagflation mit Ölpreisschock und mit höheren Löhnen, die dann wieder zur Inflation, zur Konjunkturflaute und zur Arbeitslosigkeit geführt haben. Ob die Rolle der Löhne aber da wirklich so entscheidend war, das ist umstritten. Es ist sogar umstritten, ob diese Jahre ökonomisch wirklich so schwierig waren. Aber tatsächlich ist dieses Jahr 1974 immer so ein ganz besonderes in der Tarifgeschichte. Da erstreikte nämlich der öffentliche Dienst eine Lohnerhöhung von 11%. Wobei muss man auch sagen, es vorher in der Hochkonjunktur durchaus auch Abschlüsse von 15% gegeben hatte. Aber 1974 ging es schon in die Abschwungphase hinein und da waren diese 11% im öffentlichen Dienst schon ziemlich problematisch und sie waren auch für die Regierung Brandt damals eine ziemliche Hypothek.
Das schlägt ja quasi eine Brücke zur sogenannten konzertierten Aktion heute, die eben historische Vorbilder hat. Die kann man ja auch als Versuch verstehen, dass die Politik versucht, sowas wie einen gemeinsamen Kurs mit der Tarifpolitik zu finden.
Ja, ich denke, sowas, darum wird es auch wohl gehen, wobei natürlich die Gewerkschaften sehr allergisch auf alles reagieren, was auch nur annähernd nach Einmischung in die Tarifautonomie klingen könnte. Aber zugleich haben die Gewerkschaften auch immer betont, dass sie dieses Ziel Sicherung der Kaufkraft, Maßnahmen gegen die Inflation oder Puffer für die hohen Energiepreise, dass sie das überhaupt nicht alleine von Seiten der Tarifpolitik stemmen können. Da müsse die Politik aktiv werden. Das war ja eine gewerkschaftliche Forderung und das passiert ja auch schon. Zum Beispiel mit dem Wegfall der EEG-Umlage oder mit dem Energiegeld oder mit dem Heizkostenzuschuss für Bedürftige. Ich denke, heute wird ausgelotet, was noch dazukommen könnte. Die Idee, dass man Sonderzahlungen oder Einmalzahlungen von Seiten der Bundesregierung steuerlich oder von Steuern freistellen könnte oder von Sozialabgaben freistellen könnte, sollte diese Idee anstelle von Tariferhöhungen gemeint sein. Da hat ja gestern der Bundeskanzler deutlich gesagt, dass er diese Vorstellung nicht hat, das sei eine Zeitungsente gewesen. Aber zugleich ist es so, dass natürlich Sonderzahlungen oder Einmalzahlungen fest zum Repertoire im Tarifgeschäft gehören. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas natürlich nicht anstelle von Lohnsteigerungen funktioniert. Aber wenn es so wäre, dass Einmalzahlungen zu Lohnsteigerungen dazukommen und dann zusätzlich befördert werden durch Maßnahmen der Bundesregierung, also das könnte ich mir schon als Brücke vorstellen, wie da Tarifpolitik und Politik Hand in Hand gehen könnten. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, und ich denke, das ist allen Beteiligten klar, die Tarifrunde, die jetzt anläuft im Herbst oder die Tarifrunden, die jetzt anlaufen, das sind keine unter normalen Umständen. Wenn man Ukraine-Krieg sieht oder die Sorge, es könnte zu einem Gasembargo kommen und dazu zu Produktionsausfällen in ganz großem Umfang. Das sind schon besondere Umstände, unter denen da Tarifpolitik gemacht wird. Und das stellen auch beide Tarifparteien, Gewerkschaften und Arbeitgeber, auf jeden Fall in Rechnung.
Weil da geht es dann eben nicht mehr nur in Anführungsstrichen um eine Inflation, sondern auch um eine handfeste Wirtschaftskrise, die hier abgewendet werden soll. Also um da nochmal zum Beginn des Gesprächs zurückzukommen, das erinnert dann schon auch so ein bisschen an den Vorgänger des heutigen Treffens, ne? Also ganz früher noch in den 60ern, weit vor unserer Zeit, Birgit.
Zum Teil weit vor unserer Zeit, ja, durchaus im Februar 67, da hat der damalige Wirtschaftsminister, der Sozialdemokrat Karl Schiller, Vertreter von Bundesregierung, von Wirtschaftsverbänden und von Gewerkschaften an einen, so hieß das, Tisch der gesellschaftlichen Vernunft geladen. Und konzertierte Aktionen gemeint waren aufeinander abgestimmte Schritte aller Beteiligten. Das sollte damals die ökonomische Lage verbessern. Es ging da auch ganz wesentlich um die Lohnpolitik, wobei es heute ja nicht dezidiert um die Lohnpolitik gehen soll, sondern nur um die Frage, welchen Beitrag kann die Lohnpolitik zur Inflationsbekämpfung leisten. Damals sollte das definitiv oder dezidiert um die Lohnpolitik gehen. Von Lohnleitlinien war zum Ärger der Gewerkschaften damals sogar die Rede und funktioniert hat es nicht, aber trotzdem hielt sich diese damalige konzertierte Aktion bis 1977, also rund 10 Jahre, bis sie dann zerbrach im Streit um neue Mitbestimmungsgesetze. Ich denke, so eine lang gefasste, konzertierte Aktion hat die amtierende Bundesregierung sicher nicht im Sinn. Es geht heute wohl lediglich, aber immerhin um Austausch. Und der ist ja auch wichtig in so einer angespannten Lage, wie wir sie jetzt haben.
Ja, auf jeden Fall. Danke für die Einschätzung und die Infos. Birgit Becker war das. Alles geben für den Sport, ob Mama oder nicht, und alles dafür geben, dass Inflation und Wirtschaftskrise in Deutschland gestoppt oder sogar noch abgewendet werden können. Das waren die Themen in der Tag, heute am 4. Juli 2022. Wie immer ist Feedback mehr als willkommen. Gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Schreiben, fürs Hören, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.